Ja, guten Morgen. Vielen Dank, Matthias, für das Gebet. Oh, hier geht das Licht nicht. Wenn ihr eine gute Predigt hören möchtet, wenn ihr möchtet, dass Gott euch was sagt, dann bitte ich euch auch weiter für mich zu beten. Denn ich bin mir vollkommen bewusst, dass alles, was ich sage, nichts ist, wenn Gott nicht seine Kraft hineinlegt. Ich habe eigentlich gedacht, dass wenn man öfter predigt, dass da eine gewisse Routine eintritt und dass es dann leichter fällt. Ich muss feststellen, nein, ist es nicht. Es ist für mich immer wirklich, immer wieder eine neue Herausforderung, mich hier hinzustellen und hier vor euch zu reden. Deswegen bitte ich euch, für mich zu beten. Ich möchte gerne heute weitermachen mit meinem Jahresthema. Es hat sich echt zu einem Jahresthema entwickelt. Das Vaterunser oder wie wir auch sagen, das Gebet des Herrn, wobei der Herr es ja eigentlich nie gebetet hat, sondern uns, den Jüngern und uns als Gebetsanleitung gegeben hat. Und wir haben ja schon einiges gemacht an dem Thema. Wir haben uns angeschaut, die einzelnen Bitten, unser Vater, dass es eigentlich das große Geschenk, die große Gnade im Neuen Testament ist, dass wir einen Gott haben, zu dem wir Vater sagen dürfen, dass eine Vaterbeziehung da ist, eine Kind-Vater-Beziehung, dass dieser Vater im Himmel ist. Wo haben Kinder ihr Zuhause? Beim Vater. Wir haben ein Zuhause im Himmel bei unserem Vater. Das ist eigentlich die große Gnadenaussage der Bibel. Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dass wir uns nicht nur dafür bitten sollen, sondern uns auch dafür einsetzen müssen in unserem Leben, dass Gottes Name geheiligt wird. Es bringt nichts, nur dafür zu bitten, wenn wir anders leben. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wenn wir möchten, dass Gottes Wille in dieser Welt geschieht, müssen wir in unserem Leben damit anfangen, bei uns. Wir müssen Gottes Willen tun. Anders kann Gottes Wille auf dieser Erde nicht geschehen, als wenn wir es nicht tun. Wir haben auch gesehen, dass wir um unsere ganz privaten und unsere persönlichen Dinge bitten dürfen. Unser täglich Brot beinhaltet eigentlich alles, was wir als Menschen bedürfen. Brot, Wohnung, Schutz, Frieden, alles das dürfen wir von Gott erbitten und alles das schenkt uns Gott. Ja, wir haben beim letzten Mal darüber gesprochen, dass wir Gott um Vergebung unserer Schuld bitten sollen, dass es hier nicht um unsere Sündenschuld geht, die sind einmal vergeben, sondern dass es hier um Schuld in Beziehungen geht. Und so wie wir sind auch aufgefordert, Schuld in Beziehungen zu vergeben. Und nur wenn wir das tun, wird Gott uns auch unsere Schuld in unserer Beziehung zu ihm vergeben. Also die Qualität unserer Beziehung zum Vater ist davon abhängig, wie unsere Qualität der Beziehung zu unseren Mitmenschen und unseren Mitgeschwistern ist. Fällt mir
tatsächlich etwas schwer. Ich habe mich da so dran gewöhnt, dass ich mich hier frei bewegen kann und nach hinten gucken kann. Schauen wir mal, wie es wird. Ja, oder so etwas, das ist ja, für andere ist das mehr eine Versuchung. Oder sowas, auch nicht schlecht. Ne? Es gibt Versuchungen, die darf man jetzt gar nicht zeigen. Ja, und das habe ich jetzt auch mal gefunden. Beim Essen lag diese Serviette da. Versuchung sollte man nachgeben, wer weiß, wann sie wiederkommen. Ich meine, das sind so unsere Art und Weise, wie wir mit Versuchungen umgehen. Aber was ist gemeint mit Versuchung? Was ist hier gemeint mit Versuchung? Versuchung und Sünde hängen, denke ich, ganz eng miteinander zusammen. Es geht hier nicht um süße Versuchungen, sondern es geht natürlich um Versuchungen zur Sünde. Und da möchte ich gerne mit euch drüber nachdenken, erstmal ganz kurz nachdenken, was versteht ihr unter Sünde? Ich habe so meine eigene Definition gefunden. Ich verstehe unter Sünde alles das, was mich davon abhält, Sünde ist für mich jede Ablehnung der Autorität Gottes. Überall da, wo ich gegen Gottes Autorität verstoße, gegen Gottes Willen handle in meinem Leben, das, denke ich, ist Sünde. Und wenn ihr mal darüber nachdenkt, dann ist das eine sehr, sehr weitreichende Definition. Wenn uns bekannt ist, was Gott von uns möchte, entweder durch die Bibel oder dadurch, dass uns Dinge ganz klar werden, und wir handeln anders, ist es Sünde. Das heißt, manchmal ist es auch Sünde, wenn ich Dinge nicht tue. Manchmal ist es Sünde, was ich denke. Das ist, wir wissen, dass Gott über uns steht, dass er in der Regierung ist, dass er über allem steht, dass er der Schöpfer ist und wir die Geschöpfe sind. Er hat die Autorität, schon im Garten Eden hat er den einen Baum dahingestellt mit dem einen Gebot, von diesem Baum sollt ihr nicht essen. Und indem der Mensch dagegen verstoßen hat, hat er gesündigt. Und wir haben ganz viele Bäume, glaube ich, in unserem Leben, wo wir ganz genau wissen, davon sollen wir nicht naschen, das ist nicht unsere Sache. Und ja, wir tun es trotzdem. Und Versuchung ist, denke ich, in dem Sinn alles das, was uns verleitet oder was uns bewegt, Gottes Autorität zu missachten. Wenn ich etwas, einen Gedanken habe, von dem ich weiß, das ist nicht Gottes Wille, habe ich eine Versuchung vor mir. Wenn ich etwas sehe, von dem ich weiß, nein, da soll ich nicht hingucken. Wenn ich am Computer sitze und die Maus über dem Link schweben habe, den ich nicht anklicken soll, dann ist das eine Versuchung. Die Versuchung ist ein Haken, an dem wir hängen bleiben. Es sind Situationen, die uns zur Sünde verleiten. Und es gibt unterschiedliche Arten von Versuchungen. Es gibt natürlich einmal Versuchungen, ganz klar, die sind so direkt, da weiß ich sofort, wenn ich das tue, das ist falsch. Indem ich mir bestimmte Bilder angucke, indem ich bestimmten Gedanken nachgehe oder bestimmte Dinge tue, Neid und so weiter. Wir wissen genau, das ist falsch. Sollen wir nicht tun. Und Situationen, die uns dahin führen, sind Versuchungen. Es gibt aber auch andere Versuchungen. Die liegen eher in unseren Lebensumständen. Situationen, die uns schwerfallen, vielleicht Schmerzen, die uns länger begleiten, ein kranker Familienangehöriger, der uns Not im Leben macht, vielleicht auch eigene Krankheiten, nein, nicht nur vielleicht, ganz bestimmt auch eigene Krankheiten, das sind Situationen, die unseren Glauben auf die Probe stellen, sind uns äußere Umstände dann, die unserem Glauben Mühe machen. Und wir sehen in der Bibel ganz, ganz viele Beispiele von solchen Situationen durch das Alte und das Neue Testament. Angefangen denken wir an Jakob, verfolgt von Esau, betrogen von Laban. Das war für ihn, der selber so ein Betrüger war, auch ein schwerer Lebensumstand. Denken wir an den König Hiskia, der viel Gutes getan hat und plötzlich wird er krank. Das war für ihn eine große Herausforderung. Hiob ist natürlich der Prototyp des Leidens. Gott selber sagt, schau meinen Knecht Hiob, ist er nicht, wie rechtschaffend er ist. Und trotzdem muss dieser Hiob ganz, ganz schwere Lebensumstände ertragen. Er wird vom Teufel versucht und er führt mit Gott sozusagen einen Rechtsstreit über seine Situation. Und wie schwer das auch für Angehörige dann ist, sehen wir darin, wie seine Frau gezeigt wird, die ihn nämlich auffordert, einfach mit seinem Leben Schluss zu machen. Sie ihn auffordert zum Suizid und damit sein Leid zu beenden. Und da ist mir aufgefallen, eine Frage, die mich öfters bewegt hat, wo liegt eigentlich die Sünde im Suizid, im Selbstmord? Einfach auch deswegen, nicht nur weil uns gesagt ist, du sollst nicht töten, sondern weil Suizid auch eine Auflehnung gegen Gottes Autorität ist. Gott setzt unserem Leben ein Ende, nicht wir selber. Nur so nebenbei. Jeremia wird uns vorgestellt, er wird genannt der leidende Prophet. Ganz viel persönliches Leid, Krankheiten. Er hat mit Sicherheit eine Herzschwäche, wenn wir lesen, wie oft er über sein rasendes Herz spricht. dass die Menschen aus seinem eigenen Dorf ihn töten wollten. Der Mann hatte ein echt schweres Leben. Er musste das Leid ganz Israels mittragen. Und er war wirklich, hat das durchgestanden. Er war gehorsam, aber er war sehr oft in Versuchung. Und wir sehen unseren Herrn selber, unseren Herrn Jesus Christus, wie er in die Wüste geführt wird und wie er dort versucht wird, in Situationen, die wir uns gar nicht vorstellen können. 40 Tage lang nichts zu essen zu bekommen und dann eine Möglichkeit gezeigt zu bekommen, wie man sich Essen schaffen kann, aber genau weiß, es ist falsch. Es gibt viele Lebenssituationen, die Mühe machen. Übrigens, unser Herr, wenn wir das mal genau uns anschauen, war eigentlich sein ganzes Leben eine einzige Versuchung. Ständig unter diesen Menschen leben zu müssen. Ständig unter diesen Menschen leben zu müssen, unter diesen Geschöpfen leben zu müssen, die ihren Geschöpfe ablehnten. Dass unser Herr nicht, wie wir heute so flockig sagen, da in den Sack gehauen hat und hat die Sache hingeschmissen, sondern zu Ende gebracht. Das ist eine unglaubliche Leistung. Ein unglaubliches Ertragen einer ständigen und dauernden Versuchung, die darin gipfelte, als er dann am Kreuz hing, in Schmerzen. Und ja, was in seinem Inneren vorging, können wir gar nicht ermessen. Und dann die Menschen sagen, dann steig doch runter vom Kreuz. Das wäre die einfachste Lösung gewesen, aus der Situation herauszukommen, aber es wäre keine Lösung für die Sünde der Welt gewesen. Es wäre keine Lösung für seine Geschöpfe gewesen und deswegen hat er dieser Versuchung widerstanden. Es gibt natürlich auch ganz viele Beispiele aus dem heutigen Leben. Es gibt viele Christen, die leben in Verfolgung, die dürfen ihren Glauben nicht offen sagen. Wenn sie davon sprechen, dann müssen sie leiden. Wir kennen ganz sicherlich Menschen aus unserem Bekanntenkreis oder vielleicht stehen wir selber in solchen Situationen, in denen äußere Umstände, Leid, Not uns wirklich zu schaffen machen. Und es ist ganz verständlich, wenn Menschen in solchen Situationen in Glaubensnot und in Versuchung kommen. Und wenn man dann in die Frage kommt, in die Situation kommt, Gottes Autorität in Frage zu stellen, zu sagen, das ist doch alles Mist hier. Muss das so sein? Ich habe auch echt ein Problem damit, wenn ich Leid und Not sehe. Dieser Gegensatz zwischen dem, was man erleben muss, und dem Wissen um Gottes Macht und Autorität, dass er dem ja mit einem Fingerschnipsen ein Ende setzen könnte, wenn er wollte. Das macht echt Schwierigkeiten, das macht echt Not. Das bringt uns in Versuchung. Das bringt uns in Versuchung. Da müssen wir uns fragen, warum sollen wir im Vater unser bitten, führe uns nicht in Versuchung. Wenn wir uns diese Versuchung nochmal genauer angucken, einmal die konkrete Versuchung, dann können wir ganz klar festhalten, dass Gott uns niemals in eine solche konkrete Versuchung bringen wird. Gott wird uns nie versuchen, zur Sünde zu verleiten. Es ist nie Gottes Wille, dass wir seiner Autorität widersprechen. Und das sagt der Jakobus ganz deutlich. Also das ist Versuch, Gottes Autorität im Bild darzustellen. Jakobus sagt es ganz deutlich, niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht niemanden. Das heißt also, die Ursache einer solchen Versuchung kommt nie von Gott, sondern sie liegt in uns selbst. Und das sagt Jakobus dann auch, es sind vielmehr unsere eigenen selbstsüchtigen Wünsche, die uns immer wieder zum Bösen verlocken. Und geben wir ihnen nach, dann haben wir das Böse empfangen und bringen die Sünde zur Welt. Sie aber führt unweigerlich zum Tod. Der Tod ist der Lohn der Sünde. Es sind also die eigenen Begehrlichkeit, es ist also die eigene Begehrlichkeit, die den Menschen ködert und einfängt. Wenn wir dem nachgeben, dann hat diese Begehrlichkeit Folgen und bringt die Sünde hervor. Und diese Sünde bringt Trennung von Gott hervor. Also die Dinge, die wir sehen, die wir begehren wollen, können uns dazu führen, gegen Gottes Willen zu handeln. Ganz anders ist es, denke ich, mit diesen schwierigen Lebensumständen. Wir müssen feststellen, auch Menschen, die an Gott glauben, können in schwere Lebensumstände kommen. Und das kann dazu führen, am Glauben zu zweifeln. Und auch hier sagt die Bibel ganz klar, dass solche Dinge passieren können. Petrus schreibt, meine Lieben, wundert euch nicht, lasst euch durch das Feuer der Verfolgung unter euch, das euch zur Prüfung geschieht, nicht befremden, als begegnet euch etwas Fremdes. Hier passieren schwierige Dinge. Verfolgung in der jungen Kirche, Dinge, die wir uns nicht vorstellen können, dass Menschen im Zirkus den wilden Tieren zum Fraß vorgeworfen wurden. Das war das Feuer der Verfolgung. Und Petrus sagt, lasst euch nicht befremden, dass euch sowas passiert. Der Jesus sagt, sie haben mich verfolgt, sie werden auch euch verfolgen. Solche Dinge können passieren. Aber wir müssen uns die Frage stellen, schickt Gott dieses Leid? Führt er uns damit in Versuchung? Möchte er uns damit zur Sünde versuchen? Und hier stehen wir tatsächlich vor einem gewissen Rätsel. Anscheinend lässt Gott Versuchung zu. Aber ebenso lesen wir auch an vielen Stellen, dass es Gott ist, der von Versuchung bewahrt und aus Versuchung rettet. Das ist nicht leicht zu verstehen. Vielleicht schauen wir uns mal nochmal genauer den Text an. Führe uns nicht in Versuchung. Und hier haben wir wieder so ein bisschen das Problem in der Übersetzung, dass eine Übersetzung ja verständlich sein soll. Wir sollen verstehen, was da steht. Aber dass eine verständliche Übersetzung auch manchmal den Sinn etwas verfremdet oder die Schärfe nimmt. Führe in dem Wort, im Satz, der Begriff führe, sehen wir an anderen Stellen in Lukas 5, Vers 18 oder 19 zum Beispiel, da wird von hereinbringen gesprochen. Etwas oder jemanden hereinbringen oder bringen überhaupt oder etwas hineingebracht zu haben. Hier geht es also darum, jemanden in eine Situation zu versetzen. Das stimmt schon so. Und der Begriff der Versuchung, der wird vielleicht mehr aus dem Verwendung dieses Wortes auch damals in den griechischen Texten deutlich, nämlich er wurde auch verwendet als ein Testen von der Wirksamkeit von Medikamenten. Wenn ich solche griechischen Spezialitäten ausgrabe, dann nehme ich die meistens aus dem deutsch-griechischen Lexikon, Strong's Lexikon von Gerhard Kautz. Da sind solche Dinge oft sehr schön erklärt. Also nicht, dass ich Griechisch-Experte bin, leider nicht, aber es gibt ja auch gute Hilfsmittel. Wir sehen also, hier wird etwas ausprobiert, etwas getestet, in eine Situation gebracht, um zu gucken, wie es reagiert. Und ich glaube, das ist ein gutes Bild dafür, was Gott hier mit uns machen möchte. Er möchte uns in Situationen bringen, um uns zu testen, um uns einmal zu zeigen, uns den Spiegel vorzuhalten, wie reagieren wir selber, aber auch um zu zeigen, ja, wie fest sind wir im Glauben. Oder noch ein weiterer Gedanke, nicht nur um zu testen, sondern es geht auch um Erproben und auch um Training. Wir alle wissen, dass Muskeln immer wieder angestrengt werden müssen, damit sie kräftig werden. Ich habe Mitte des Jahres ja eine Erkrankung gehabt, die dazu geführt hat, dass die Muskeln in meinem rechten Arm total degeneriert waren. Ich konnte meinen Arm also gerade mal so bis 30 Grad anheben, zu mehr hatte ich keine Kraft. Und ich muss auch heute noch ganz bewusst Übungen machen, um diese Muskeln, die sich da zurückgebildet haben, um sie wieder heranzubilden. Es gibt immer noch viele Bewegungen, die mir echt Mühe machen, bei denen mir die Kraft fehlt. Ich muss meine Muskeln trainieren. Und das ist der Gedanke, der hier hintersteht. Gott prüft also den Gehorsam und den Glauben und er bringt uns in Situationen, wo wir unseren Glauben anstrengen müssen, bemühen müssen, um unseren Glauben zu trainieren, damit er Kraft gewinnt, damit er wächst. Ich habe früher immer gedacht, wenn ich älter werde, dann ist das Problem mit den Versuchungen hinter mir. Indem ich älter werde, muss ich feststellen, das ist nicht so. Ich habe, indem ich älter werde, andere Versuchungen, aber nicht weniger. Heute ist es mehr die Versuchung der Bequemlichkeit und des Komforts und andere Dinge, des Genusses vielleicht auch. Früher waren andere Dinge da, die mir zur Versuchung geworden sind. Und ich habe auch festgestellt, dass ein Training der Widerstandskraft in der Jugend eine große Hilfe ist für die Widerstandskraft im Alter. Deswegen möchte ich gerade euch Jüngeren das auch noch mal ans Herz legen. Wenn ihr in solchen Situationen seid, geht da bewusst durch und nehmt das wirklich an, auch als Gottes Hilfe für ein Leben im Glauben. Ja, warum ist also diese Versuchung im Glaubenstraining nötig? Weil es uns in unserem Leben und auch in unserem Glaubensleben oft vordringlich um uns selber geht. Oft sind wir uns selbst die Nächsten. Und oft ist Gott für uns nur dieser Segensautomat. Wir werfen Gebet und Glauben ein und unten dürfen wir dann aus dem Ausgabeschacht dürfen wir dann Segen entnehmen in Form von Gesundheit, Spaß, Freude und anderen Dingen. Das ist eben nicht der Sinn des Glaubens. Glaube kann auch ganz andere Dinge beinhalten. Glaube kann eben auch beinhalten, mit anderen Menschen auszuhalten, auch selber auszuhalten. Gott ist nicht der Segensautomat, obwohl er uns natürlich segnen möchte. Gott hat uns erkauft. Wir sind durch einen sehr hohen Preis erkauft. Und Gott möchte eben, dass wir Salz und Licht sind. Gott möchte, dass wir uns aufmachen, Gottes Liebe in die Welt hineinzutragen, nicht nur Gott für uns selbst zu behalten, nicht nur den Glauben als Versicherungspolice für den Himmel irgendwo abzulegen, sondern Gott möchte gerne, dass wir sein Licht in die Welt hineintragen. Und dafür muss unser Glaube wachsen und stärker werden. Und Versuchungen sind dann oft das Trainingslager Gottes für unseren Glauben. Trotzdem bewegt die Frage, schickt Gott selber die Versuchung? Die Frage ist wirklich nicht leicht zu beantworten und es gibt ja durchaus unterschiedliche Meinungen der Ausleger. Ich selber denke, dass Gott die Versuchung selber nicht schickt, aber er lässt sie zu. Und wir haben da so einen Musterablauf bei Hiob. Wir sehen bei Hiob, dass es der Satan ist, der diese Prüfungen vorschlägt, aber Gott willigt darin ein. Satan möchte Hiob in Not bringen und Gott lässt es zu, aber er setzt dem Satan auch Grenzen in seiner Versuchung. Und die Grenzen für uns werden in 1. Korinther 10, Vers 13 gezeigt. Da haben wir die Zusage, dass die Versuchung nicht über unsere Kraft gehen wird. Es gibt also eine Belastbarkeit unseres Glaubens. Und Gott wird nicht zulassen, dass diese Belastbarkeit unseres Glaubens überstrapaziert wird. Gott wird die enthaltene Versuchung auf das für unseren Glauben erträgliche Maß begrenzen. Das heißt aber nicht, dass das Leid kleiner sein kann. Ich habe jetzt vor kurzem mal ein Buch von Norbert Ammon in der Hand gehalten, ein krebskranker Mann, der von seiner Glaubenserfahrung geschrieben hat und der wirklich gesagt hat, ich kann diese Schmerzen nicht mehr ertragen. Gott, du hast doch gesagt, dass du die Versuchung begrenzen wirst. Und man musste ihm dann erklären, die Begrenzung liegt nicht im Leid, sondern in der Kraft, in unserer Glaubenskraft. Die Versuchung wird unseren Glauben nicht überwinden und trotzdem kann das Leid sehr groß sein. Das ist sicher nicht Gottes Wille, dass es so ist. Aber es ist eine Situation der gefallenen Erde, auf der wir leben. In dem Moment, wo der Mensch sich von Gott abgewendet hat, sind diese Dinge in die Welt hineingekommen und wir als Kinder Gottes müssen sie genauso ertragen wie die anderen Menschen auch. Ja, im Beispiel von Hiob ist es sichtbar, dass das Ziel des Teufels, Hiob durch das Leid von Gott wegzuziehen, nicht gelingt. Und wir sehen, dass Gott mit den Versuchungen ein Ziel hat. Der Teufel hat mit den Versuchungen ein Ziel und Gott hat mit den Versuchungen ein Ziel. Das Ziel des Teufels ist, den Hiob von seinem Glauben wegzuziehen. Und wir sehen, dass der Teufel Gott diesen Vorschlag macht. Taste einmal seinen Besitz an. Wetten, interessant, der Teufel geht mit Gott eine Wette ein. Wetten, dass er dich dann öffentlich verflucht. Und als das mit dem Besitz dann nicht geklappt hat, als Hiob trotzdem die Versuchung ertragen hat, geht es um Hiobs Körper und Gesundheit. Und auch da, das Gleiche wieder. Aber taste doch einmal ihn selber an. Wetten, dass er dich dann öffentlich verflucht, sagt Satan. Und Gott lässt die Versuchung zu. Satan, er erlaubt es dem Satan, Hiob in Schwierigkeiten zu bringen. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Gott selber bringt uns hier nicht in Schwierigkeiten. Aber er lässt es zu, dass Satan uns in Schwierigkeiten bringt. Gott lässt sich auf diese Wette ein, aber er setzt Grenzen. Und der Glaube Hiobs wird über alle Maßen belastet. Hiob sieht sich in der Geschichte schuldlos bestraft und er klagt Gott an. Er klagt gegen Gott. Er fordert ein, was er selber für recht hält. Und das ist, finde ich, ein ganz, ganz spannenden Satz, den Hiob da sagt. Wenn ich wüsste, wo Gott wohnt, dann würde ich zu ihm hingehen und dann würde ich ihm meine Lage erklären, ihm meine Gründe und Beweise nennen. Und dann bin ich mal gespannt, was Gott mir darauf antworten würde. Ob er mich seine Allmacht fühlen ließe? Nein, er würde auf meine Worte hören. Ich würde meinen Rechtsstreit mit ihm führen als einer, dem nichts vorzuwerfen ist. Das müsste auch mein Richter anerkennen. Das sind starke Worte. Das ist schon ein gewisser Aufruhr gegen Gott. Das ist nicht Gott verwerfen, aber es ist schon sich gegen Gott erheben. Und wir müssen uns fragen, darf man so mit Gott reden? Wir sehen, Gott lässt es sich gefallen. Wie nachsichtig und geduldig ist Gott mit uns in solchen Situationen. Aber das Wichtige ist, dass Gott sein Ziel erreicht. Gott möchte Hiob in einer Sache einen Spiegel vorhalten, ihm etwas zeigen in seinem Denken, in seinem Leben, das der Hiob selber noch nicht gesehen hat. Hiob hält sich selbst gerechter als Gott, was auch in dem Text hier ganz klar wird, den er sagt. Und Gott erreicht sein Ziel und Hiob erkennt das und Hiob beugt sich vor Gott und ich finde das toll, wie Hiob dann anschließend antwortet: Bisher kannte ich dich ja nur vom Hörensagen, aber jetzt habe ich dich mit meinen eigenen Augen gesehen. Und wir sehen, dass Gott den Hiob in eine Situation gebracht hat, wo der Hiob nur staunend zurückblicken kann und sagen kann, ja, das war für mich gut, dass das so passiert ist. Und hier sehen wir ganz klar, Gottes Ziel ist es, dass er uns durch Versuchung zu sich zieht. Ja, und jetzt geht es darum, dass wir aufgefordert werden, dass wir beten dürfen, vor dieser Versuchung verschont zu bleiben. Wie können wir vor Versuchung verschont bleiben? Wir finden mehrere Hinweise, die im Prinzip alle auf das Gleiche hinweisen. Nämlich, dass wir wachsam sind, dass wir die Versuchung erkennen, dass wir in unserem Leben die konkrete Versuchung erkennen und dann widerstehen, aber auch, dass wir in der Lebenssituation unsere Versuchungen erkennen und damit zu Gott gehen. Wachet und betet, damit wir nicht in Versuchung kommen. Aufmerksam für die Situation, Wachsamkeit, aufmerksam für die Situation, Kraft zum Ertragen durch das Gebet. Dieses Rezept finden wir an mehreren Stellen der Bibel. Und wir dürfen Gott tatsächlich darum bitten, dass er uns nicht in Versuchung kommen lässt. Und wenn Gott es zulässt, dann soll es uns bewusst sein, dass Gott einen Plan hat, dass er ein Ziel mit uns hat, das er erreichen möchte, auch wenn das schwer ist, es zu durchtragen. Wir können alle gut über Schmerzen und Versuchungen und über Leiden reden bei anderen. Aber wenn wir selber drin stecken, es muss erlebt werden und es muss durchlitten werden. Jakobus schreibt, liebe Brüder, und hier sind natürlich auch die Schwestern drin enthalten, wenn in schwierigen Situationen euer Glaube geprüft wird, dann freut euch darüber. Denn wenn ihr euch darin bewährt, wächst eure Geduld. Und durch die Geduld werdet ihr bis zum Ende durchhalten, denn dann wird euer Glaube zur vollen Reife gelangen und vollkommen sein und nichts wird euch fehlen. Und auch Römer 5, die ersten Verse von Römer 5 sprechen davon, dass es viele schwierige Situationen gibt. Und wie endet dieser Vers? Dass die Hoffnung nicht betrübt, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Wenn die Versuchungen uns in dieses Bewusstsein bringen, dann hat Gott sein Ziel erreicht. Ich möchte noch kurz eine Frage berühren, die in dem Kontext auch wichtig ist. Kann es sein, dass Gott uns auch straft? Wir finden diesen Gedanken ja häufig, dass Gott straft. Und oft die Situation, die Frage, denk mal drüber nach, was Gott dir in deiner Situation sagen will. Können schwere Lebenssituationen eine Strafe Gottes sein? Wir sehen ja, dass im Alten Testament die Strafe, oder dass Gott im Alten Testament Strafe wirklich als Erziehungsmittel für sein Volk Israel benutzt. Das finden wir an vielen Stellen. Aber im Neuen Testament finden wir nur an einer Situation eine Strafe auf ein konkretes Fehlverhalten. Das ist bei Ananias und Sapphira. In dem Moment, wo sie die Sünde der Habgier und der Geltungssucht in dieser Situation deutlich wird, wird ihrem Leben ein Ende gesetzt. Weitere Beispiele finden wir nicht von Strafe im Neuen Testament. Ich wüsste im Moment keine. Und ich glaube nicht, dass Gott seine Kinder bestraft. Die Menschen des Alten Testaments waren nicht Kinder Gottes. Sie haben eine andere Stellung. Unsere Schuld ist bezahlt. Die Strafe zu unserem Frieden lag auf Jesus Christus. Und deswegen wird Gott unsere Schuld nicht mehr strafen. Christus hat sie getragen. Ich fürchte aber, dass viele Probleme in unserem Leben ganz konkrete Folgen unseres sündhaften und falschen Verhaltens sind. Also keine Strafe Gottes, sondern einfach eine Folge unseres vielleicht auch sündhaften Lebens. Und das ist ganz normal, dass übermäßiges Essen oder Trinken oder Gebrauch von Genussmitteln körperliche Folgen hat. Dass Karrierestreben, Stress, Schlafmangel sich auf unser Körper, unser Leben auswirkt. Sexuelle Ausschweifungen natürlich auch. Dass solche Dinge natürlich auch in unseren Beziehungen Spuren hinterlassen, die schmerzhafte Folgen haben. Aber Gott kann solche Situationen durchaus auch als Versuchung nutzen, damit uns das bewusst wird, damit unsere Beziehung zu ihm wieder wachsen kann. Ja, und so dürfen wir beten, dass wir von Versuchungen verschont bleiben und vergib, dass wir und dass Gott uns vom Bösen errettet. Entschuldigung, ich habe gerade einen kleinen Filmriss. Dass wir vom Bösen erlöst werden. Und hier sehen wir das Erlösen vom Bösen als ein Gegenstück zur Versuchung. Aber ich glaube, dass es noch eine weit tiefere Dimension hat. Was ist das Böse, vor dem Gott uns retten soll? Die direkte Versuchung zur Sünde, die uns fortreißt und zur Sünde wird, oder die belastende Lebenssituation, in der ich in Versuchung komme, mich gegen Gottes Plan aufzulehnen? Es ist natürlich bequemer, wenn uns solche Situationen erspart bleiben und uns nichts Böses begegnet. Aber ich glaube, nein, das Böse ist nicht das, was uns begegnet, sondern immer das Ergebnis, das der Teufel sich wünscht, dass wir uns von Gott lossagen, weil uns seine Führung nicht gefällt und wir unseren Willen über den Willen Gottes stellen. Das Böse, der Teufel, möchte bewirken, dass wir das Böse, die Sünde tun. Und das ist ein wichtiges Gebet, dass Gott uns davor errettet. Und darüber hinaus hat es natürlich auch die Dimension, unserer Gotteskindschaft, dass wir Kinder Gottes sind, dass wir nicht für ein Leben auf der Erde bestimmt sind. Unser Bürgerrecht ist im Himmel. Und vieles auf dieser Erde, Leid, Versuchungen, Schmerzen, erscheint uns ohne Sinn, wenn wir unser Denken auf die Erde beschränken. Aber wir sind aufgefordert, den Himmel und die Ewigkeit in unsere Kalkulation mit einzubeziehen. Und dann bekommen wir ein ganz anderes Ergebnis, als wenn wir es nur auf diese Erde begrenzen. Und der Apostel Paulus schreibt im Römerbrief, und damit möchte ich schließen: Im Übrigen meine ich, dass die Leiden der Jetztzeit nicht ins Gewicht fallen, wenn wir an die Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar macht und an der er uns teilhaben lassen wird. Ja, die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit sichtbar werden. Wir sind dann die Kinder Gottes. Wir werden in der Herrlichkeit in Gottes Ewigkeit sein. Was für ein Leben in einer herrlichen Gegenwart Gottes. Wenn wir das gegenrechnen, gegen Versuchungen und Leid und Not, ich glaube, ist uns allen klar, wie die Rechnung ausgeht. Es ist schwer, im Moment der Not den Blick zu öffnen für die Ewigkeit in einer Herrlichkeit Gottes. Aber das möchte Gott, dazu möchte Gott uns aufrufen, dass uns das klar wird. Es ist alles eine Kleinigkeit. Das größte Leid, was wir ertragen müssen, lasst uns das wirklich so sehen, dass es eine Kleinigkeit ist im Vergleich zu der Herrlichkeit in Gottes Gegenwart. Amen.